Ja, herzlich willkommen zum IT-Mitarbeiter finden Podcast. Heute mal in ganz ungewohnter Atmosphäre, denn wir sind live bei der Talent Pro in der Podcast Lounge. Und ja, man kann schon fast sagen, als Wiederholungstäter, ne, Nico, habe ich mich Seite gezogen, damit ich nicht hier allein Selbstgespräche führen muss und ihr hoffentlich ein bisschen Mehrwert aus verschiedenen Perspektiven bekommen könnt. Ja.
Das wäre auch komisch, du würdest dann die Wand angucken. Das ist
mir so ein Gesicht. Ja, Wilson. Wäre weird, sage ich mal. Aber ich freue mich, dass auch ein paar Leute draußen sitzen und ein bisschen zuhören. Und ja, wir haben uns eine Frage mitgebracht für heute. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, was sollte eigentlich Recruiting 2024 und folgend alles so leisten? Also wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen ein Baukasten mal beleuchten, ne, und einfach unsere Brille drauf werfen. Nicht unbedingt mit dem Anspruch, die Wahrheit zu erzählen, sondern eher zu inspirieren und euch einzuladen, mitzudenken, Fragen zu generieren. Ja, Nico, fangen wir doch vielleicht genau damit an. Sag mal, wenn du jetzt mal so einen Überblick geben solltest, ne, was sollte denn Recruiting leisten? Jetzt fällt mir aber gerade ein, ne, live ist live. Vielleicht sollten wir uns noch kurz vorstellen, warum wir überhaupt hier drüber reden. Idee, ja. Nico, fang du an, komm.
Perfekt, ja. Ich bin Co-Geschäftsführer von Talentrix Consulting. Mein Blickwinkel ist das Employer Branding eigentlich. Und mit dem Auge will ich jetzt auch auf das Thema Recruiting gucken, wie man das entsprechend einbinden kann, weil für mich ist Recruiting natürlich die Disziplin, die den Fuß auf dem Boden hat, um das Employer Branding natürlich umzusetzen unter anderem. Und ich hoffe, dass wir da ein, zwei spannende Perspektiven mitbekommen werden insgesamt.
Da bin ich mir sicher. Ja, und ich bin Tobi Mehre. Tatsächlich hoste ich ja auch den Podcast. Und ja, mein Thema ist tatsächlich IT-Recruiting, noch spezifischer eigentlich Softwareentwickler-Recruiting. Und warum glaube ich, dass ich das so ein bisschen was dazu beitragen kann? Ich bin halt Softwareentwickler, ne? Also ich bin so ein Dude, der Code schreibt. Und gleichzeitig habe ich aber auch Erfahrung sammeln dürfen in dem Bereich, wenn du selber rekrutieren darfst und eigentlich keine Ahnung hast, wie Recruiting funktioniert. Und in den letzten Jahren habe ich daraus im Grunde ein Trainingsangebot gemacht. Genau. So, genug von uns. Ich glaube, die Leute sind da, weil sie wissen wollen, ne, wie wir die Sache sehen. Also legen wir mal los. Zeichne doch einfach mal so ein paar Bausteine auf oder mach uns ein Bild, was aus deiner Brille raus so die Bausteine sind, die man irgendwie auf dem Schirm haben sollte und für sich mal abchecken sollte.
Ich glaube, wir sollten den Verlauf einfach mal alle abgrasen, die es so gibt. Ich denke, da werden wir im Dialog ja noch ein, zwei Sachen finden. Ja. Ich würde mit dem Thema Niederschwelligkeit anfangen, glaube ich. Das ist für mich so das Wichtigste. Du hast ja diverse Kanäle, wo du Entwickler finden kannst. Und wenn du mal einen an der Angel hast, in Anführungszeichen, dann sollte dieser Prozess auch möglichst niederschwellig funktionieren. Das heißt, ich muss jetzt keine große Hürde, keinen großen Aufwand gehen, sondern angenommen, ich habe irgendwie Online-Werbung geschaltet, schnelle Möglichkeit, Kontaktdaten zu hinterlassen, schnelle Prozesse, die wirklich schnell dazu führen, dass ich mit der Person auch direkt reden kann. So, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren, die Person möchte auch keine Zeit verlieren. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt natürlich noch andere Angebote für diese Person. So, und wenn man da zu langsam ist oder neben entsprechende Hürden aufbaut, dann sind wir schnell in der Szene, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier drei Sachen, hier geht's am schnellsten, das verfolge ich weiter. So, und ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Themen, die wir nehmen können. Ich muss näher ans Mikro ran, habe ich gerade gehört. Danke. genau. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Also, dass man wirklich sagt, so sei schnell in diesen Prozessen. Wie siehst du das?
Ja, man hat gerade eben auch gehört, ne? Also direktes Feedback, tatsächlich, dass Geschwindigkeit viel ist. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man vor dem Baustein, ich würde mal sagen, schneller, effizienter, transparenter Prozess, würde ich vielleicht sogar noch sagen, es beginnt eigentlich schon vorher, wie interessiere ich eigentlich die Zielgruppe überhaupt für mich? Ne? Weil also in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass ich der einzige Arbeitgeber bin, der irgendwie IT-Stellen anbietet oder überhaupt diese Position anbietet. Und da ist natürlich schon auch spannend, vielleicht erstmal da anzufangen zu sagen, welche Geschichten habe ich denn eigentlich im Unternehmen, die Zielgruppe interessiert. Weil wir sind ja schon, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir in den Prozess eintreten, dass der Prozess schnell werden soll und transparent, dann sollte man vielleicht davor schon mal sagen, dass wir überhaupt in den Prozess kommen, weil ganz oft ist, also zumindest aus der IT-Brille raus, ist ja oft das Problem, dass wir schon gar nicht an den Punkt kommen, ne? Weil sie eher passiv orientiert sind, weil die Leute vielleicht oft gute Jobs haben.
Man entwickelt sich ja auch häufig am Klischee letzten Endes, ne, um die Leute zu interessieren, und dann bist du letzten Endes austauschbar, weil das machen andere auch. Und da den Wechselmotivator zu finden, den konkret diese Position oder das Unternehmen auszeichnet, da sollte man ein bisschen Zeit investieren, ehe man das richtig fokussiert hat. Also da kann man mal diverse Iterationen laufen, ehe man da den Punkt gefunden hat, wo man sagt, ey, das ist wirklich der Vorteil, den wir hier im Unternehmen haben, den kann jetzt vielleicht ein, zwei andere Unternehmen noch bieten, aber ja, ich tue mir immer schwer bei USPs, so, das, die gibt es ja in der Regel nicht. Aber was ist meine Profilierung? Warum passt diese Person konkret zu unserem Unternehmen? Oder in die Position?
Deshalb finde ich den Ansatz eigentlich so super spannend, dass man sich über Geschichten irgendwie dann der Sache nähert, aus dem einfachen Grund, es ist deine Geschichte. Ne? Also in deinem Unternehmen, wenn da Dinge passieren, wenn Menschen drüber reden, wie es bei euch ist, dann ist es immer die Wahrheit von euch. Also vorausgesetzt, es ist jetzt nicht irgendwie geskriptet und irgendwie ein Image-Video.
Oder und so. Das macht es eben nicht austauschbar. So, das ist das Wichtige.
Genau.
Das heißt, als Recruiter muss ich eigentlich hingehen und mir wesentlich mehr Zeit mit dem Fachbereich organisieren.
Genau.
Wir wissen alle, das ist relativ schwierig, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Da muss man aber hart drum kämpfen, weil das ist ein entscheidender Punkt, wirklich die Zielgruppe im Detail zu verstehen.
Vielleicht müssten wir an der Stelle auch nochmal klarstellen, ne, dass wir ja Recruiting jetzt schon breit fächern. Ne? Also das hängt ja auch von der Organisation tatsächlich ab, ob man wirklich nur, in Anführungszeichen, nur Recruiting macht und Employer Branding komplett separiert ist oder ob es irgendwie eher im Sinne einer generalistischen Herangehensweise so bei ein, zwei Personen liegt, je nachdem, wie das halt gelagert ist, betrachten wir das jetzt eher inhaltlich, dass es zu dem Themenkomplex kommt und dass so, ja, sagen wir mal, verschiedene Bausteine auch die Grundlage bilden. Ne? Also wenn ich Stories habe, kann ich die Stories im Recruiting benutzen,
vielleicht um zu interessieren. Kurz zum, was sind Stories? Vielleicht können wir das kurz sagen. Also dieses, man fragt mal die Personen, die schon im Unternehmen sind, so, warum bist du hier hingekommen? Was hält dich hier? Warum bist du seit x Jahren hier? Warum hast du diverse Angebote abgelehnt? Was machst du im Alltag? Warum ist es spannend? Wie konntest du dich weiterentwickeln? Dass man auch so eine Art Job-Preview bekommt. Ah, okay, diese Person hat diesen Karrierepfad hinter sich. Vielleicht auch nicht mehr in der Führungsposition, sondern sich auch fachlich weiterentwickelt. Und da super transparent zu sein. Also da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Ich muss schon vorher wissen, auf was lasse ich mich eigentlich ein. Ich muss so einen Einblick in die Firma, so ein kleines Fenster aufmachen, wo man reinguckt und sagt, ah, okay, da, jetzt habe ich verstanden, so sieht sein Projekt aus oder ihr Projekt aus. Die und die Rollen hat sie da. Das sind vielleicht strategische Aufgaben, das ist reines Coding, so, dass man einfach mal einen sehr schönen Einblick bekommt.
Und ich glaube, was der große Vorteil dabei ist, ne, wir gucken ja oft so, sagen wir mal, da drauf, dass wir sagen, okay, wir haben eine Position, wir haben ein Bild von einem Menschen und das müssen wir jetzt besetzen. Das Problem ist, dass wir da ja häufig mit Annahmen arbeiten. Mhm. Ne? Und das Schöne ist, wenn du anfängst, eigentlich vorgelagert Geschichten über dein Unternehmen zu publizieren, über relevante Kanäle, dann entscheiden die Leute ja für sich schon, ob es mich anspricht. Das heißt, du kriegst ja dann eigentlich auch im Bestfall Rückmeldung, weil die Leute darauf reagieren, kommentieren zum Beispiel.
Da bist du beim Thema Konsistenz. Ne? Also ja, diese Geschichten musst du quasi immer senden. Und wenn du sie immer sendest, dann hast du nicht diesen Recruiting-Druck plötzlich. So, ich muss jetzt eine Stelle besetzen, jetzt muss ich das alles produzieren. Ich muss das auf Halde haben, in Anführungszeichen. Und konstant dranbleiben, immer wieder in den jeweiligen Kanälen unterwegs sein. Thema Zielgruppe verstehen, vielleicht auch nochmal auf den entsprechenden Netzwerken aktiv sein, die Projekte verstehen. Mhm. Stack Overflow nicht nur mal gehört haben, sondern auch mal mit einem Account da präsent sein zum Beispiel.
Ja, wie siehst du das? Also ich denke mir immer so, ne, weil das klingt ja aus, habe ich vorher im Vortrag so ein bisschen gespürt, ne, da kommt das Gefühl hoch, ja, was soll ich denn noch alles machen?
Ja.
Ne? Und tatsächlich wäre mein Impuls in die Richtung zu sagen, nein, du musst das nicht unbedingt alles alleine machen, aber solltest im Zweifel dafür sorgen, dass es passiert. Also ob es jemand tut, binde gerne den Fachbereich mit ein und sag, hey du, du machst doch eh schon irgendwie einen Blog über Softwareentwicklung.
Ja, oder gib ihm die Zeit und die Ressourcen, eigene Projekte dort auch zu publizieren und umzusetzen, dass er einfach auch nativ in dieser Gemeinschaft drin ist.
Ja.
Und da dann auch Türen öffnen kann schon.
Okay, können wir mal bis zu dem Zeitpunkt festhalten. Prozess gehört irgendwie dazu, damit wir die richtigen Geschichten erzählen können, müssen wir quasi verstehen, welche Geschichten haben wir, ne, bei uns im Unternehmen, was passiert im Unternehmen.
Was davon ist spannend.
Was davon passt und was passt in welchem Kanal. Ne, und dann bin ich eigentlich sehr schnell so ein bisschen auch bei der Marketing-Anlehnung. Ne, also was Marketing ja schon, was wir kundenseitig gern tun, aber irgendwie oft so auf Talentebene oft zu wenig. Es gibt viele, die machen es schon richtig cool und finde ich interessiert auch tatsächlich sehr gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in der breiten Masse, glaube ich, schon angekommen ist. Und so wie du sagst, wenn ich dann mal das Zielgruppenverständnis habe, wenn ich weiß, auf welchen Kanälen sind die unterwegs, wenn ich weiß, was die interessiert, dann ist es, wenn ich das dann auch konsistent und konstant tue, regelmäßig in, ich sage jetzt mal, eine Stunde pro Woche vielleicht.
Ne? Darf es halt nicht so eine Eintagsfliege sein.
Genau,
das ist das Wort, was ich suche. Wo schon klar ist, okay, die sind irgendwie verzweifelt, die suchen jetzt spontan jemanden. So sieht der Content dann ja auch meistens aus, wenn man ehrlich ist. Mhm. So, aber wenn da die Energie durchgehend reinfließt und man hat das schon mal verbessert, mit dem Fachbereich nochmal drüber gesprochen, okay, passt das wirklich? Die Rückmeldung auch zurückbekommen, so inwiefern sind die Profile, die wir jetzt gerade reingekriegt haben, eigentlich wirklich passend? Mhm. Müssen wir am Wording was ändern? Gibt es irgendwelche Anforderungen? Da sind wir dann plötzlich bei der Anforderungsanalyse, da kommen wir gleich zu wahrscheinlich. Mhm. Brauchen wir das überhaupt, was wir hier abfragen?
Also meinst du Must-Have und Nice-to-Have?
Genau, also das ist dann der nächste. Ups, ich bin ein bisschen nah dran jetzt. Mhm. Genau, das musst du strukturieren. Du musst halt gucken, was brauchen wir wirklich. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, das fand ich sehr passend, das Thema Studium. Mhm. So oft hast du es, dass du bestimmte Gehaltsstufen nur mit einem Studium bekommst. Da läufst du in der IT natürlich auf gewisse Grenzen auf, weil die Leute sich fachlich weiterentwickeln und sagen, ich muss doch nicht studieren, ich will coden, ich will Sachen umsetzen und dann eben das Studium meiden am Ende des Tages und dann kannst du die nicht einstellen, weil deine Struktur das nicht hergibt.
Ja, absolut. Und ich glaube halt, das Traurige ist ja immer, ne, ich kann den Wunschzettel schon aufmachen, nur darf ich mich dann halt nicht gleichzeitig wundern, wenn vielleicht der Wunschzettel so eine eierlegende Wollmilchsau ist und dann sich keiner mehr angesprochen fühlt. Ne? Und was ich gerade sehr spannend fand, ist dieser Recruiting-Druck. Ne? Das ist ja schon so ein Thema, wenn ich das Fundament dauerhaft und regelmäßig aufbaue, dann habe ich das nicht mehr in dem Maße so. Natürlich habe ich immer noch kurzfristige Besetzungen, das bleibt nicht aus, aber ich bin schon mal präsent, ich bin schon sichtbarer als attraktives Unternehmen im Bestfall.
Genau, das ist quasi das aktive Employer Branding, was du dann in dem Fall für die spezifische IT-Gruppe machst.
Ja.
Also, und das baust du ja im Idealfall strategisch auf und darauf basiert ja dann erstmal das Personalmarketing. Und die meisten starten direkt beim Personalmarketing. Und haben sich gar nicht so tiefgründig die Gedanken darüber gemacht, so was ist eigentlich die Grundlage davon? Stimmt das, was wir denken eigentlich? Also da im Vorfeld auch Hypothesen aufzustellen, zu sagen, wir glauben, die Situation sieht so und so aus. Meine Entwickler haben das und das. Wir glauben, am Markt ist das und das beliebt. Da muss man mal rausfinden, ist das auch so? So, und wenn man das in der Situation aus Druck heraus macht, läuft man natürlich gegen Wände. Wenn man das strategisch angeht, kann man da ausprobieren, feststellen, okay, das war jetzt eine falsche These, müssen wir anders aufstellen. Mhm. So, und so kannst du dir dann auch einen Namen machen, um es mal salopp zu sagen, im Fachterminus, du hast dann eine Employer-Brand für eine bestimmte Zielgruppe angefangen.
Ich will jetzt mal ein bisschen kritisch sein. Ist es tatsächlich leistbar? Ja, also wir haben vielleicht hier ein Bild im Kopf, große Konzerne, ne, mit Millionen Budget und keine Ahnung was. Und ich meine, die Wahrheit ist ja, glaube ich, dass ganz viele Unternehmen, die sich mit dem Problem auseinandersetzen, im Zweifel vielleicht im HR mit ein, zwei Personen unterwegs sind.
Ressourcenknappheit.
Wo man sich schon die Frage stellen darf, glaube ich, geht das? Also kann man das machen? Und ich glaube, es geht natürlich wie so oft bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass die Kunst darin liegt, ist, nicht alles in der größten denkbaren Ausbaustufe zu machen, sondern vielleicht einfach mal.
Voll, ja, und je später du startest, desto teurer wird es natürlich, weil du weil du plötzlich Dinge umsetzen musst mit Zeitdruck.
So ist es.
Das ist immer das Problem. Und wenn du es wirklich langfristig aufbaust, kannst du in der Woche dir ein Zeitfenster nehmen, was relativ klein ist noch, und das wirklich fokussiert immer angehen. Und dann hast du mit der Zeit deine Ergebnisse. Da sind wir wieder beim Thema Konsistenz, das zieht sich irgendwie durch alles durch. Wenn ich da dranbleibe, dann habe ich auch zum Beispiel Zeit, mal zu lernen als Recruiter, so was machen die da eigentlich? Dann kann ich mal relativ ziellos einfach mal bei Stack Overflow rumsurfen, in Anführungszeichen, mir da einen Einblick verschaffen, gucken, was für Projekte gibt es, wie funktioniert es hier, was für Sprachen, was für Vokabeln nutzt es. Mhm. Und dann werde ich auch authentischer als Recruiter.
Absolut. Also ich glaube, dass da der Schlüssel tatsächlich daran liegt, ist, wenn ich kleine Dinge häufig, regelmäßig tue, besser werde drin, messe, ob es überhaupt was bringt, Dinge auch sein lasse.
Und das kannst du auch viel besser argumentieren. Du kannst jetzt nicht sagen, lieber Fachbereich, ich brauche dich jetzt mal pro Woche 2 Stunden. Also, schön im Projektgeschäft mal jemanden rauszuholen, sondern so, lass uns mal regelmäßig sprechen. Mhm. Tonus kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie der Alltag aussieht. Ich hatte das einmal bei einem Kunden, die haben sich einfach immer zum Kaffee getroffen. Gemütlich irgendwo, haben dann gequatscht. So, was ist bei dir, was passiert gerade? Fachtermini übersetzt in HR-Sprache, also in Anführungszeichen. Und sie hat dann sehr gut verstanden, um was es geht und konnte entsprechend auch bessere Ergebnisse liefern. So, und die haben das halt, jetzt kannten sie sich natürlich menschlich auch sehr gut, haben das sehr gerne gemacht. Das hilft natürlich auch, wenn man da so ein Verhältnis hat. Aber wenn man das institutionell macht und sagt, okay, wir tauschen uns regelmäßig aus, dann ist das nichts Nerviges, wo man sagt, ah, ich muss mit dem reden, weil er hat wieder nicht verstanden, um was es geht. Sondern dann ist das ein Austausch auf Augenhöhe und beide lernen ja. Weil auch ein Fachbereich muss ja verstehen, was ist denn am Markt eigentlich gerade los? Wieso macht HR das eigentlich nicht selber mit dem Rekrutieren? Ist doch deren Job. So, und denen dann auch mal zu sagen, du, der Markt hat sich ein bisschen verändert, wir müssen wirklich fachlich extrem nah dran und da ist dein Wissen ist einfach Gold wert. Und je mehr du dich da einbringen kannst, umso effektiver wird das Ganze hinten raus.
Also ich glaube, es geht so ein bisschen darum, auch dem Fachbereich People Skills beizubringen. Also auch klar zu machen, warum Dinge passieren, wie sie passieren und dass das jetzt nicht irgendwie kein Wille ist oder dass es auch nicht unbedingt jetzt irgendwie fehlende Kompetenz ist, sondern dass es manchmal einfach so ist, wie du sagst, dass der Markt ist, wie er ist.
Ja, und das ist dieses Informationsaustausch. So, wie ist deine Welt, wie ist meine Welt? Und das eben, da muss man eben Brücken schlagen. So, und je besser das funktioniert, desto authentischer kannst du eben auch nach außen auftreten.
Und es hat auch wieder, also ich habe das in einigen Unternehmen, wo ich so unterwegs war, war eine Challenge immer, vielleicht könnt ihr da draußen das bestätigen, denjenigen dann mal zu kriegen. Ne? Also wenn nicht klar ist, wann du ein Fach, also den Fachansprechpartner, dann ist der 3 Wochen im Urlaub, das zahlt dann wieder nicht ein in den Prozess. Ne? Und wenn du, sag ich mal, so einen konsistenten Termin hast, also ich habe auch Unternehmen kennenlernen dürfen, die dann gesagt haben, ja, wir haben halt einfach jeden Freitag haben wir einen fixen Block, der ist reserviert für Gespräche. Finde ich einen coolen Ansatz. Wird das jeder mitmachen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, oder wenn du jetzt im Scrum oder irgendwie agil unterwegs bist, holst du die HR halt mal mit in so ein Meeting rein, dann können die auch immer mithören. Dann störst du nicht mal den Ablauf. Wäre auch eine Option.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich etwas so, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Weg to go, sondern es ist, glaube ich, eher so.
Jeder hat ja seine Umwelt im Unternehmen, da muss man halt gucken,
genau, was passt. Genau, ausprobieren, mal austesten, ja. Vielleicht fühlt es sich gut an. Und ich habe halt das Gefühl, dass das auch für den Fachbereich, wenn wir uns mal angucken, wie wird denn meistens jemand Teamleiter oder Entscheider und Hiring Manager? Also wenn ich es an meiner eigenen Geschichte hernehme, ich war halt zumindest aus dem Blickwinkel von anderen gut in der Softwareentwicklung.
Ja, gute Arbeit. Und dann.
Und ich war der Letzte, der einen Schritt zurück gemacht hat.
Ja, oder so.
Nee, um ehrlich zu sein, habe ich natürlich auch Ambitionen gehabt, ne, weil ich vielleicht auch ein bisschen kommunikativer war wie der ein oder andere. Aber letzten Endes ist es trotzdem so, du bist ja mitnichten vorbereitet auf das Thema, wie führe ich überhaupt Interviews.
Nein, auf gar keinen Fall.
Wenn ich gefragt werde, was soll in diesem Profil, allein der Begriff Profil, ne, ist schon so ein Ding, ja, keine Ahnung, was soll da rein? Das heißt, ich mache einen Wunschzettel.
Ja.
Ne? Und von daher, glaube ich, ist so ein regelmäßiger Austausch Gold wert, um einfach auch da auch von Fachseite besser zu werden, besser zu verstehen, warum es vielleicht hilfreich ist, erstmal zu erklären, warum
wir das brauchen. Wir hatten dieses Beispiel mit, wo jemand so eine Liste hatte mit seinen vorgefertigten Fragen, der hat mal irgendwo mitgelesen, also vom Fachbereichseite, ich muss ein strukturiertes Interview führen, also sehr gut bis dahin. Und dann hat er die Fragen halt so vorgelesen. Oh, ja. So, und dann fehlt halt jede Empathie in dem Prozess und so, alles abgehakt, super. Wenn du da sagst, ja, guter Anfang, jetzt entwickeln wir das zusammen weiter, also wirklich auf Augenhöhe und nicht zu sagen, ach komm, das war jetzt echt nix, so, das müssen wir anders machen, sondern zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass du eine andere Gesprächsführung einfach nutzt, ist dann auch schon mal ein Schritt, um einfach authentischer aufzutreten in so einem Termin. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer als Online-Marketing Geld ausgeben, beispielsweise, jemanden im Funnel zu haben, der ist vielleicht auch schon vorqualifiziert, hat mit dem einen oder anderen gesprochen, findet es spannend, kommt in den realen Termin mit dem Fachbereich rein und wird dann komplett abgeschreckt.
Hat eigentlich Lust und hat die Hand gehoben und gesagt, ich würde schon und dann.
Das ist die Person, mit der ich arbeiten werde. Und die ist ja dann auch nur, ich sag mal in Anführungszeichen, verstellt, weil sie in einer Welt unterwegs ist, die sie nicht kennt. Die ist als Person vielleicht komplett anders, liest aber halt diese Fragen ab und wirkt dann hölzern. Und du denkst dir so, das ist mein Kollege? Okay.
Was mir da klar geworden ist, ist so ein bisschen, ne? Ist eigentlich so ein bisschen das Spiel umgedreht. Ne? Also, natürlich, ja, bereite Fragen vor. Ja, dann mache ich Fragen, aber ob die jetzt gut sind, ob das zweckmäßig ist, ob das für so einen Termin dann sinnig ist, weiß ich ja vielleicht nicht. Und also auch dort, glaube ich, ist so die Message.
Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das?
Genau. Die Message ist, glaube ich, am Ende des Tages zusammen den Prozess zu entwickeln. Das muss sich auch irgendwo gut anfühlen, muss zu dem Team vielleicht passen. Dazu gehört auch, ne, wie wollen wir eigentlich, also da sind wir eigentlich sehr schnell bei dem Thema, glaube ich, Kultur. Wo wichtig ist, auch hier vielleicht tatsächlich, sag mal, diese Klarstellung, dass wir jetzt nicht so naiv sind und sagen, ja, das kann alles eine Person quasi so aus dem Hut schütteln, aber dass es schon sinniger ist als Owner und im Zweifel auch Stakeholder letztendlich in diesem Prozess, dafür zu sorgen, dass diese Schritte zumindest mal etabliert werden. Und wenn wir dann bei Kultur sind, ist natürlich schon die Frage, ne? Ich muss ja schon mal überhaupt bereit sein, nicht nur auf die Noten zu gucken und zu gucken, ob jemand studiert hat.
Du musst ja auch erstmal wissen, was ist denn die Kultur eigentlich? Und dann bist du wieder beim Austausch mit dem Fachbereich, weil das weißt du in der Praxis ja im Zweifel nicht. Der Recruiter kann ja nicht in den Alltag reingehen und sagen, ich verfolge das jetzt mal einen Tag und gucke, wie ihr so drauf seid.
Ja.
Sondern da hat eben die Person aus dem Fachbereich hat das Wissen und hat ein Gefühl für und muss das irgendwie realistisch darstellen. Und dann geht es ja auch darum, nicht die Person zu finden, die einfach die Kultur eins zu eins spiegelt, sondern du willst das Team ja auch weiterentwickeln. Mhm. Das heißt, Cultural Fit ist eigentlich gar nicht das Thema, sondern der Cultural Add ist ein Thema. So, was bringst du zusätzlich noch mit, was dieses Team bereichert?
Würdest du sagen, dass man das Team dann auch fragen sollte, was sie glauben, was sie bereichert?
Also die Info zu haben, auf jeden Fall, ist extrem wichtig, so im Alltag, welche Personenkonstellation passt vielleicht auch nicht. Also was für Typen seid ihr und wen braucht ihr noch im Team? Allerdings nimmst du ein sehr intuitives Thema und versuchst es rational zu beschreiben. Mhm. So, das heißt, es kann sein, dass die Information nicht ganz korrekt ist.
Ich glaube, es ist immer so. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz wertvoll ist, mal mit dem Team in den Dialog zu gehen und zu gucken, was würde euch denn jetzt oder welche Person würde, was müsstet ihr tun, wie sollte die sein, damit es sich für euch nach einer Bereicherung...
Wie viel Zeit hast du dafür investiert? Also ist ja jetzt eine historische Erfahrung von dir quasi.
Also das war tatsächlich, es waren mehrere Meetings, also Besprechungen klassisch mit dem Team, wo wir einfach mal klar so eine Art Skill-Matrix uns angeguckt haben, gesagt haben, okay, also für das, was wir brauchen, brauchen wir jetzt zum Beispiel, und das fand ich schon wertvoll, brauchen wir nicht unbedingt einen Senior-Entwickler. Und das war schon mal eine gute Info. Ne? Dann kann man schon mal sagen.
Du hast Skill-Matrix gesagt, das ist ja schon mal advanced, sagen wir mal.
Ja, also es war jetzt nicht so super krass aufgesetzt, aber ich sag mal, wir haben halt mal hingeschrieben, was macht der jeden Tag, mit was arbeitet er täglich. Wir haben uns Gedanken gemacht, wo haben wir auch eine Know-how-Lücke oder sind nur einzelbesetzt in dem Bereich. Und das haben wir dann genutzt und haben dann gesagt, okay, wenn wir uns jetzt was wünschen dürften, dann wäre die Person, die uns ergänzen soll, so. Und witzigerweise, weil du sagst cultural, die haben tatsächlich gesagt, und der muss Bock haben, mindestens einmal in der Woche ins Büro zu kommen. Und das, finde ich, ist eine unglaublich wertvolle Info. Weil, wenn du jetzt rausgehst und du hast vielleicht eine Remote Policy, alles gut und recht und wirbst und tust und ziehst jetzt Leute an, die zwar gut sind, die das können, aber sie wollen halt nie ins Office, dann setzt du jemanden da rein, der eigentlich mit Ansage das nicht erfüllen wird, was der Rest vom Team will, also die Team-Culture eigentlich fordert.
Ja, und dann ist die Frage, stelle ich das Team um, also machen wir das komplett remote, weil der Markt es einfach nicht anders hergibt, oder bin ich überzeugend genug, um am Markt noch die Person zu finden, die tatsächlich auch ins Unternehmen rein wollen, die auch vor Ort arbeiten wollen, die diese Art von Teamzusammenarbeit eben auch schätzen.
Also bei uns war es tatsächlich eine angenehme Erfahrung zu sagen, okay, wir würden das gerne so haben und wir machen uns jetzt mal gezielt auf die Suche nach Leuten, die dafür bereit sind, die so sein wollen und so ein bisschen ticken, wie wir aber durchaus anders sind. Also witzigerweise haben wir auch bei uns im Team wirklich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben uns das auch mal so ein bisschen angeguckt, jetzt nicht irgendwie, ich weiß, das wird gleich immer gebasht mit 16 Personality, so was es nicht alles gibt, weil wir das nicht machen, um zu sagen, kann nicht oder wollen wir nicht, sondern das haben wir dann, als wir schon ein Team waren, uns mal angeguckt und gesagt, hey, ist eigentlich total spannend, warum wir auch manchmal in den Konflikt kommen und haben daraufhin dann tatsächlich für uns auch festgestellt, wenn ich dem anderen in dem Moment in diesem Gespräch was gebe, dann fällt es dem leichter. Jetzt trifften wir nur so ein bisschen arg in die Teamsicht ab. Ich glaube,
ich Recruiting oder mal HR. Einen Big Five-Test, vielleicht kann man den besser nutzen.
Gerne. Ich mache das gerne mal. Ich bin da immer wieder so interessiert daran. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen die Flughöhe wieder hochnimmt, ist tatsächlich so, dass man sagen muss, ne, Recruiting oder vielleicht dann jetzt gerade, wenn wir bei den Generalisten sind, HR darf da vielleicht auch inspirierend und coachend unterstützen. Wie stehst du da dazu?
Da sind wir bei einem sehr spannenden Feld, was das Standing der HR-Abteilung grundsätzlich angeht. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, hast du vielleicht entweder gar keine HR, das heißt, das ist eine Assistenzrolle, die das nebenbei macht. Dann wird es sehr schwierig, weil die ja gerade auch erst diese HR-Aufgaben übernehmen muss, neu, also das lernt die ja gar nicht. Wenn du eine Person plus hast, kann es sein, dass du die Ressourcen dann schon hast, ins Coaching reinzugehen. Ist bei einem kleineren Unternehmen, also wo wirklich nur eine ganz kleine HR ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir dann wieder bei einem Austausch. So, ich erkläre dir die Welt, wie ich sie sehe und höre dafür zu und guck mir an, wie du die Welt verstehst. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber du weißt, was ich meine. Also diese beiden Sichtweisen zu kombinieren.
Und wie, also wir haben ja jetzt zusammen so ein paar Arbeitsfelder, Themenfelder haben wir jetzt schon angerissen. Ne? Wir sind bei Prozess, wir sind bei Zielgruppenverständnis, wir sind bei Austausch, vielleicht sogar schon so ein bisschen Coaching in Richtung People Skills, in die Richtung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn
warte, noch ein Punkt, wir haben ja über das Standing der HR-Abteilung gesprochen, da müssen wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Werde ich im Unternehmen eigentlich schon so wahrgenommen, dass ich jemand bin, der Dinge verändern kann? Überhaupt. Ne, wenn ich vorher nur Verwaltung war und du hast gerade diesen Change zu jetzt geh mal in eine strategische Ebene rein, was ja schon eine sehr super Entwicklung ist, dann musst du auch interne Art Branding irgendwie organisieren. So, das ist die Person X, die hat bisher das gemacht, jetzt hat sie die und die Rolle und dann muss intern auch klar sein, warum die Kompetenz dazu hat. So, mhm. Also warum kann mir diese Person jetzt sagen, wir treffen hier eine strategische Entscheidung und das habe ich mit der Geschäftsführung abgeklärt und wir machen das jetzt. So, damit das Standing groß genug ist, muss dieses interne Wissen darüber, dass die Person das jetzt darf und kann, auf jeden Fall auch erst da sein.
Absolut. Wie mache ich das? Also, es klingt ja alles schön, ne? Und wir können uns da viele Gedanken teilen und so weiter, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein mittelständisches, kleines mittelständisches Unternehmen, keine Ahnung, ob vielleicht 100 Mitarbeitende, eine Personalabteilung mit 2, 3 Leutchen, typischerweise vielleicht 2 Festangestellungen, Werkstudentin oder wie auch immer und so, und jetzt kommst du um die Ecke und, oder wir kommen jetzt um die Ecke und sagen so, oh, das sind eure Building Blocks, ne, Schablone. Das kann man ja nicht auf einen Schlag machen.
Also, das stimmt, das ist ein Prozess auf jeden Fall.
Muss man sich ja hinentwickeln. Und was würdest du jetzt sagen, ne, was wäre so der erste richtige Schritt? Angenommen, du bist jetzt vom Setting her, ne, du publizierst deine Stellenanzeigen, du hast natürlich auch irgendwie ein Unternehmensimage-Video, du hast auch schon eine Karriereseite und die ist da, aber ne,
also die fruchtet noch nicht. Genau, so. Also als die Person, die die Verantwortung hat, musst du halt anfangen, dich intern stärker zu vernetzen. In der Regel ist es so, dass die Personen relativ alleine dastehen und die Fachbereiche irgendwie vielleicht von der Telefonnummer her kennen, mal irgendwie angerufen.
Also Netzwerkmuskel.
Internes Netzwerk, genau, muss auf jeden Fall stehen. Okay. Also du musst die Leute mal besuchen, musst mit denen reden, die müssen dich als Person kennenlernen und da kannst du denen auch sagen, okay, das und das ist jetzt die Schlagrichtung. Ne? Und wenn es sein muss, kannst du auch sagen, ist alles mit der Geschäftsführung abgeklärt und so weiter, um so ein bisschen das Standing zu erhöhen, muss aber nicht zwangsläufig sein, je nach Kultur. Aber wichtig ist, dass du anfängst, dich zu vernetzen, weil dann kommt diese Thematik Wissensaustausch, dann erfährst du Dinge über das Unternehmen, die du vielleicht vorher noch nicht wusstest. Dann baust du diesen Erfahrungsschatz auf und die Leute sehen dich auch. Du wirst sichtbar als jemand, der sich interessiert. So, das ist auch ein extrem wichtiges Thema, nicht so dieses, hier ist die Verwaltungsfrau, sagen wir mal, so klischee-mäßig, die jetzt irgendwie eine strategische Entscheidung treffen soll, sondern jetzt ist es jemand, die hat einen neuen Auftrag bekommen, die haben das strategisch durchdacht, jetzt redet die mit mir darüber, will mein Wissen auch noch dazu haben, um es eben besser zu machen, und man merkt so, man zieht an einem Strang. So, wir wollen ja Leute finden, wir wollen gute Leute für dein Team finden, die sollen perfekt passen, kulturell, menschlich, so, und deswegen machen wir das. Und deswegen habe ich jetzt diese Rolle bekommen und du kannst mir dabei helfen, wie ich dir am besten helfen kann.
Das finde ich eigentlich ein ganz schöner Opener. So, ne? Also ich so in mich reinfühle und denke so, okay, wenn die Interaktion so stattfindet, sicherlich machen wir uns nichts vor. Je nach Abteilung gibt es da sicherlich Leute, die sagen, geh mir fort, ich will damit nichts zu tun haben.
Ist jetzt so ein bisschen rosa gemalt. Natürlich wirst du Widerstände haben. So, dann könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn das so beginnt und wenn das mit Interesse beginnt und vor allem mit ernst gemeintem Interesse, also nicht Interesse, oh, mein Job ist jetzt halt eine Stellenanzeige zu schreiben und deshalb frage ich dich jetzt, eigentlich will ich nicht mit dir reden, sondern wenn das wirklich so das Gefühl ist, okay, ich bin echt dran interessiert, weil ich begriffen oder verstanden habe, dass das wertvoll ist für unsere Zusammenarbeit, für dich wie für mich, für das Ergebnis, dann klappt das eigentlich doch recht gut. Nicht mit jedem, fair enough, aber man findet dann schon Leute, die sich da öffnen und für diese Form von internem Netzwerk dann verfügbar sind.
Ja, und die Fragen, die du gerade erwähnt hast, ist auch wichtig, sich vorzubereiten und auch die richtigen Fragen zu stellen. Also du kannst nicht mit irgendwelchen Standardfragen um die Ecke kommen, die du mal irgendwo aufgeschnappt hast.
Also mein Liebling, was sollte der Mensch denn können?
Ja, genau, das ist halt einfach zu offen. So, du musst die Leute so ein bisschen durch den Prozess führen. Und dann musst du halt auch Ahnung haben, wie ist eigentlich diese Technik aufgebaut. Ich habe gerade in deinem Vortrag gesehen, du hast da so eine schöne Strukturierung, wo man guckt, okay, auf welcher Ebene in meiner Software wird denn was genutzt zum Beispiel. Und dann kann ich entsprechend konkreter fragen, was für ein Stack ist da im Einsatz, was ist die Alternative, was kann ich eine Ebene tiefer benutzen, wie sind die verknüpft, womit arbeiten wir da eigentlich. So, und wenn du das ernsthaft auch als Interesse betrachtest für dich, so, ich will auch wirklich verstehen, was da passiert, das ist ja immerhin unser Produkt, ein Stück weit, dann bist du auch authentisch und dann nimmt man dir das auch ab. Und wenn du das Gespräch gerne führst und dein Gegenüber merkt, okay, das ist wirklich ein echtes Interesse, dann kommen die Antworten auch viel flüssiger rüber und viel sprudelnder. Habe ich selber auch gemerkt, wenn man da die richtigen Fragen stellt, eine Stunde Gespräch sind locker rum.
Ja.
Und du hast hinterher einen unfassbaren Schatz an Informationen.
Absolut. Und ich glaube tatsächlich, was damit dann auch so passiert, ist so ein bisschen so die Magie auch, dass die Entscheidungen, die dann später vielleicht notwendig sind, also wie binde ich einen Fachbereich früher in den Prozess ein, ja. Ich glaube, der läuft dann auch einfacher, weil das Band, sage ich mal, ist ja schon geknüpft.
Allein durch deine Vernetzung kriegst du ja auch schon viel schneller Informationen. Wenn du regelmäßig dich austauschst, dann weißt du schon, ah, okay, Kollege Y wird in Rente gehen, spontan, konnte keiner wissen. Da müssen wir jetzt bald nachbesetzen. So, ja. Lass uns da schon mal anfangen.
Na, cool. Also, Netzwerkmuskel ist irgendwie etwas, wo man als Recruiting durchaus dran arbeiten sollte. Ich habe auch so ein bisschen rausgehört, ne, strategische Ausrichtung, also nicht weg vom Reaktiven zum Strategischen, zum perspektivisch auch gucken. Ne? Also klar, wir haben jetzt vielleicht eine Skill-Matrix für heute. Die Frage ist, wie stabil ist die für die nächsten 2, 3, 4 Jahre? Es ist immer schwierig, Glaskugel hat keiner, aber...
Was noch wichtig ist, ich glaube, da musst du auch sehr intensiv in den Austausch mit der Geschäftsführung gehen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, damit auch klar ist, ich habe diesen Rückhalt auch wirklich. Ich habe das jetzt gerade mal vorausgesetzt in meiner These. So, aber das musst du ja auch erstmal gewinnen. Also entweder erklärst du die Situation der Geschäftsführung und die versteht das, oder du musst halt immer wieder Informationen liefern. Da bist du wieder beim Thema Daten. So, wie kann ich belegen, was ich brauche?
Ja, stimmt. Ne? Also im Grunde, also Commitment, glaube ich, seitens des Managements, seitens der Geschäftsführung ist schon crucial an der Stelle, weil du halt einfach, du brauchst ja auch, sag mal, ein gewisses breites Kreuz, ne? Weil du wirst auch mit Gegenwind arbeiten müssen und du wirst dann auch, sage ich mal, untergehen, wenn du nicht das Gefühl hast, du machst das jetzt nicht nur für dich und weil du denkst, also, sondern wenn du dann einfach auch im Zweifel immer Angst haben musst, dass dir dann irgendwann das Messer in den Rücken gerammt wird und deine Aktionen dann quasi torpediert werden, sondern der Gegenteil sollte eigentlich der Fall sein. Ne? Also, dass du weißt, okay, wir wollen das, wir wollen da besser werden, wir wollen als Arbeitgeber, als in dem Fall jetzt mal ein Beispiel, ein IT-Arbeitgeber, so wahrgenommen werden, dass es cool ist, bei uns zu arbeiten. Nicht nur, weil wir jetzt irgendwie hip und Scheiß machen, ne? Sondern weil wir das tun, was wir tun und das authentisch tun und das auch gerne tun.
Und bei dem strategischen Ansatz ist es so, du hast jetzt gerade gesagt, wir wollen als guter IT-Arbeitgeber wahrgenommen werden oder irgendwie relevant sein. Ich muss es dann aber auch sein. So, also ich kann nicht nur im Marketing alles golden anmalen und irgendwie Hochglanz bearbeiten. Dann bist du so ein bisschen bei der Konzernstrategie. Da ist viel Budget hinter, da kann man das mal machen und kriegt vielleicht trotzdem noch genug Leute ab. Im Mittelstand sieht es ein bisschen anders aus. Da musst du erst an den Grundlagen arbeiten.
Absolut.
Und wenn du das strategisch aufgebaut hast, dann verstehen die Leute im Innen, warum sind wir eigentlich ein guter Arbeitgeber? So, ja, habe ich so noch nicht gesehen, super, stimmt eigentlich. So, muss ich mal meinem Team erzählen, Informationsdefizite hast du ja überall.
Und ja, logisch.
Die musst du erstmal füllen. Und wenn du das geschafft hast, hast du schon mal eine sehr geschlossene Kultur, die genau weiß, dafür stehen wir. Das sind wir. Und das alleine hat schon Auswirkungen. Wenn du jetzt Mitarbeiter zum Beispiel nutzt, ist es plötzlich viel effektiver, wenn das auch wirklich authentisch rüberkommt und nicht nur, ja, du suchst gerade einen Job, hier ist so ein Flyer, den habe ich mal gekriegt, melde ich doch mal, sondern so einfach deine eigene, da sind wir bei den Storys zurück, deine eigene Story erzählst und sagst, ja, komm, es gibt gar keine andere Option für dich, du musst zu uns kommen.
Also ich glaube tatsächlich, dass das Schöne dabei ist, wenn du die Innensicht nutzt und nach den eigenen Stories Ausschau hältst, kann dir das auch gar nicht passieren, weil es ist nun mal deine Geschichte. Ne? Also so blöd es klingt, ich meine, es gibt ja auch interessante Veranstaltungen wie Fuck-Up-Nights oder sonst irgendwas, die gerade auch bei gewissen Zielgruppen durchaus interessant sind, weil sie einfach sagen, ja, das glauben wir euch nicht mehr, dass alles immer voll toll ist. Und natürlich gegenüber einem Kunden wird nie jemand sagen, ja, wir haben auch mal ein Projekt versemmelt. Mhm. obwohl ich da sogar auch ein bisschen anderer Meinung bin, weil auch da glaube ich, dass ehrlicher wäre, wenn man sagt, naja gut, manchmal laufen Dinge auch schief, aber wir haben es gelöst. Also viel spannender ist ja die Geschichte danach, wie ist man dann damit umgegangen?
Ja, ist ja auch, eigentlich ist es ja ein klassisches Bewerbungsgesprächsszenario. Kann man als Unternehmen genauso sich mal accountable für zeigen, so was war deine größte Herausforderung, wie bist du damit umgegangen, was hast du daraus gelernt?
Genau. Ich glaube, wenn vieles des Gefahrenpotenzials, ne, so dass ich das zu arg marketingorientiert mache oder so, habe ich nicht mehr, wenn ich einfach nur das tue und beobachte und dokumentiere und vielleicht sogar in eine kommunizierbare Form bringe, was eh passiert.
Ja, und wenn du das durchgehend machst, hast du halt auch dein Profil einfach und dann dadurch wissen die Leute schon im Vorfeld, passt es zu mir oder nicht. Ja. Weil diese Magnetwirkung, die du durch authentisches Auftreten hast, die funktioniert positiv, aber auch natürlich im Negativen. Das heißt, die Leute, die nicht in die Kultur reinpassen, nehmen wir mal das Beispiel mit der nicht 100% Remote-Arbeit, so dann stößt du quasi die Leute ab, die dann nicht reinpassen. Und das ist auch okay.
Also du machst
im Grunde... Es sei denn, die Zielgruppe gibt es in der Eigenschaft einfach nicht. Also es gibt einfach keine Leute, die nicht, du weißt, was ich meine, also die 100% Remote arbeiten wollen, so, die gibt's, aber nicht die vor Ort sind. So, jetzt habe ich's.
Ja, aber ich glaube, auch dann hast du ja ein Feedback. Ne? Also das ist ja das Tolle. Ne? Genau. Du machst ja immer, wenn du so eine Geschichte erzählst, hast du immer Marketing und Demarketing. Ne? Es gibt irgendjemand, der springt drauf an, fühlt sich angesprochen, findet es cool. Und es gibt auch immer, wo er sagt, no way, hätte ich keine Lust, mit dem Tobi Mehre zu arbeiten. Der geht mir voll auf den Sack mit seiner Laberei. Wird es geben. Ist aber okay. Aber es ist ja Teil der Wahrheit.
Ja, das ist halt Employer Branding. Ja. Darum geht's.
Okay, schön. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen. Gelingt es uns vielleicht trotzdem nochmal vielleicht so eine Art von Fahrplan? Also nochmal zu dem Bild, ne? Ich bin so klein-mittelständisches Unternehmen, bin da vielleicht noch sehr unbedarft in manchen Dingen. Was ist so der erste Schritt, wo du sagst, so, das würde ich jetzt als allererstes mal machen?
Ja, also salopp gesagt ist das Thema Daten, glaube ich, der Anfang. Und mit Daten meine ich, ich hole mir Informationen über alles, was irgendwie relevant ist. So, wie sieht mein zukünftiger Job aus, wenn ich strategisch arbeiten soll? Was machen meine Fachbereiche eigentlich? Was darf ich, wenn man in Richtung Geschäftsführung denkt? Und sich da einfach in Anführungszeichen aufzumunitionieren, einfach schlauer zu werden, was die Zukunft angeht, der eigenen Position, des Unternehmens, wo soll es hin? Und dann anzufangen, diese Informationen, die man hat, entsprechend auch den Leuten weiterzugeben. So, sowohl die Geschäftsführung als auch die Fachbereiche müssen den Markt verstehen. Warum sind die Dinge gerade anders? So, wenn das passiert ist, dann kann man sich die Informationen holen vom Fachbereich. Was braucht ihr wirklich? Dazu brauche ich dieses Thema Gesprächsführungskompetenzen. Also ich muss die richtigen Fragen stellen, damit ich keine oberflächlichen Antworten bekomme. Also detailliert geführt in den Qualifizierungsprozess von, was ist eigentlich unser Profil. Wenn ich das habe, jetzt müssen wir mal gucken, dann geht es darum, natürlich die richtigen Kanäle zu finden, wo ich im Idealfall schon aktiv bin. Da hatten wir jetzt auch dieses Thema, mal mit dem Fachbereich über Stack Overflow und Co. zu sprechen, einfach so als freie Projekte auch vielleicht schon zu machen dort. Und einfach dort als Unternehmen auch schon sichtbar zu sein oder als einer aus dem Fachbereich, um schon so eine Gravitas zu haben. So, wir wissen, dieser Typ arbeitet bei Firma XY, der ist da aktiv, macht Open-Source-Projekte und so weiter, zählt auch mit in die Marke rein.
Absolut.
Ja, und dann eben diese Ziele, die man hat, auch mit dem Team zusammen zu erarbeiten. Dann bist du dabei, die Informationen weiterzuentwickeln gemeinsam. Also jetzt sind die Informationen von A nach B geflossen, jeder weiß mehr als vorher. Und jetzt gehst du hin und baust nach innen auf, was zeichnet uns eigentlich aus? Warum sind wir so geil, salopp gesagt? So, wenn du das hast, hast du eh schon die erste Außenwirkung. Und das, was dort an Content entsteht, in Dialogen, die kannst du theoretisch in Videoform bringen, wenn du Leute hast, die da Bock drauf haben. Und wenn du da jemanden hast, der ein bisschen Zeit investiert, jetzt sind wir bei kleinen Unternehmen, hast du wieder das Problem, Zeitfaktor. Umso wichtiger ist es, diesen Content dann auch gut zu verarbeiten, in Textform, in Bildform, sodass man wirklich wenig Zeit investiert und viel Content
generiert. Also quasi Multi-Channel auf Knopfdruck im Idealfall, so nach dem Motto, also Tools einzusetzen,
ja,
dass ich nicht für jeden Kanal extra produzieren muss, sondern dass ich auch so ein bisschen eine Art Content-Maschine dann auch habe, die dann greifen kann.
Und das kannst du auch argumentieren, weil du kannst es immer gegenrechnen. So, wie viel Zeit investiere ich da rein? Wenn ich das so machen würde, investiere ich weniger Zeit. Das kostet jetzt vorne raus so viel Geld, aber wir sparen so viel Geld und am Ende sind wir besser aufgestellt. Also da gibt es sicher für jedes Unternehmen andere Kennzahlen, die da irgendwie relevant sind. Aber die musst du natürlich am Start haben.
Okay, und dann habe ich habe im Bestfall habe ich dann die Stories, ich habe die Kanäle, dann muss ich eigentlich die Story nur noch erzählen. Und dann, glaube ich, ganz wichtiger Punkt ist, von dem Story-Teil, also das Interessieren, Und sage ich jetzt mal noch nicht konkret. Im Sales würde man sagen, du bist noch nicht im Abschluss, sondern du bist ja noch einmal sehr weit vorne und interessierst zwar und die Leute interagieren vielleicht im besten Fall mit deinem Content, aber da musst du ja irgendwann dann auch mal hingehen und sagen, so.
Das muss halt konvertieren, ja genau. Aber dann musst du mit den Leuten auch reden können.
Und dann brauchst du einen schnellen Prozess. Ne? Also da muss quasi prozessual intern klar sein, wer trifft wann, welche Entscheidung, man braucht eine klare Ownership, man muss auch vielleicht drüber reden, wer entscheidet im Zweifel? Ne? Also was passiert ist, wenn ein Fachbereichsleiter irgendwie wochenlang nicht erreichbar ist?
Ja, dafür muss es auch schon im Vorfeld klare Regeln geben. Also da hilft es auch dem Prozess, den man aktuell hat, einfach mal zu aufzumalen, salopp gesagt. Also es muss visualisiert sein mit entsprechenden Zeitstempeln. So, wie lange brauchen wir aktuell? Und dann ist die Frage, wie lange wäre es ideal? So, ja. Weil man darf jetzt auch seine Assessments nicht rausstreichen, einfach weil es Zeit kostet.
Nee, das ist gefährlich. Also ich finde es auch, du musst ja trotzdem noch gucken, ob das passen kann. Ne? Also wie auch immer das Assessment gestaltet ist. Ja, cool. Und dann bin ich im Bestfall, wenn ich das gemacht habe. Was ich noch sagen wollte, ist tatsächlich in dem letzten Schritt ist halt auch das Problem, in Anführungszeichen, dass wenn du vorne richtig viel gut gemacht hast, ne, die Leute interessiert hast, du auch echt wahrgenommen wurdest und so weiter, das ist gefühlt sehr aufwendig. Das Problem ist aber, es ist total einfach, das kaputt zu machen, wenn du dann, wenn jemand Bock hat, sich mit dir auseinanderzusetzen, wenn du dann im Prozess quasi nicht aus der Pötte kommst.
Ja. Ne? Und da, selbst wenn ihr einen langen Prozess habt, geht es halt darum, transparent zu sagen, du, Kollege XY ist gerade im Urlaub, das wird jetzt ein bisschen dauern, x Tage, dann ist er wieder da. In der Zwischenzeit machen wir das und das, informiere dich doch mal hier und hier bei uns.
Genau.
Also, dass man die Touchpoints aufrechterhält, auch wenn der Prozess länger dauert.
Auch hier ziemlich geil, wenn du die Stories deines Unternehmens kennst, kannst du zum Beispiel auch sagen, hey, guck doch einfach mal derweil, während wir die interne klären, kannst du dir gerne hier nochmal irgendwie unseren E-Learning-Bereich angucken, sowas wie Preboarding, ne? Also auch das sind die Instrumente, die du nutzen kannst. Cool, ich glaube, wir sind am Ende der Zeit, bevor wir dann irgendwie nachher hier überrannt werden, wobei bisher geht's noch. Geht's euch eigentlich noch gut oder haben wir euch jetzt totgequatscht?
Die Sonne ist immerhin rausgekommen, das ist doch schon mal richtig gut.
Also, ich glaube, wir gehen ins Closing und sagen einfach mal, ich fand es eine krass coole Erfahrung, irgendwie hier in diesem Kabinchen zu sitzen. Irgendwie war es auch ein bisschen komisch. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen was konnte man vielleicht transportieren und vielleicht konntet ihr da draußen, die live dabei waren, auch ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Resttag heute auf der Talent Pro. Gerne, wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu, vernetzt euch mit uns und ich sag ciao, Nico, und dir auch danke, dass du mich nicht allein gelassen hast.
Und hören und danke für die Einladung.
Ciao. Gerne, wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu, vernetzt euch mit uns.